Heute im Podcast Florian Kriependorf, der Gründer von Scrappies, einem Startup, das sich mit Urban Mining, Recycling und Schrott beschäftigt. Bevor wir starten, möchte ich sagen, ich freue mich sehr, dass Podcast Digital von BRIC, dem neuen Innovationshub in Essen, der durch die RAG Stiftung initiiert wurde, unterstützt wird. BRIC bringt Innovationstreiber und Entrepreneure zusammen und verfolgt die Mission, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Und wenn du ein Startup, ein Gründer bist oder Investor oder sonst einen Anschluss zum Startup-Ökosystem suchst, vielleicht Coworking Space benötigst oder eine Eventfläche, eine Partnerschaft eingehen möchtest mit BRIC und rund um die Startup-Szene im Ruhrgebiet und darüber hinaus aktiv werden möchtest, dann melde dich einfach unter info@brick.com. Ich freue mich sehr über diese Partnerschaft, die, finde ich, super zueinander passt. Heute nehme ich zum ersten Mal einen Podcast im Gebäude von BRIC auf und habe jemanden zu Gast, den ich jetzt auch schon ein paar Jahre kenne, nämlich den lieben Florian Kriependorf. Moin, wie geht's dir?
Ja, guten Morgen, Julian. Mir geht's gut.
Schön, dass wir es mal einrichten können. Ist ja, glaube ich, im Wesentlichen wahrscheinlich an mir gescheitert. Ich habe das schon oft mal angekündigt und jetzt haben wir dann doch irgendwie ganz schnell einen Termin gefunden.
Ja, manchmal sind wir auch irgendwie kurz entschlossen und hier in Essen war ich ja schon ein, zwei Mal, also den Weg finde ich wohl.
Ja, du wohnst in Neuss oder in der Nähe von Düsseldorf?
Ich wohne in Neuss, genau, ja. Und da arbeite ich auch.
Und da habt ihr auch genau euer Büro eröffnet letzte Woche. Da würde mich erstmal interessieren, wie das denn lief, das neue Scrappies Office. Wie muss ich mir das vorstellen und wie muss ich mir die Party vorstellen, die ich leider verpasst habe?
Oh, die war ganz amtlich. Also wir sitzen ja in Neuss, war aber auch nicht meine Idee, sondern ich habe ja zwei Mitgründer und der eine sitzt in Düsseldorf, der andere in Köln und die haben sich überlegt, dass es doch eine gute Idee wäre, was in der Mitte zu finden. Mhm. Und da habe ich nicht opponiert und deswegen kann ich jetzt immer mit dem Fahrrad ins Büro fahren.
Super.
Und wir hatten eigentlich gegründet 2020 in Düsseldorf und haben dann noch sehr viel Geld für sehr wenig Quadratmeter bezahlt und haben gesagt, das machen wir lieber umgekehrt. Und da war Neuss eben auch die beste Wahl. Und jetzt sitzen wir im alten Pressehaus und haben da mit dem Vermieter den Deal gehabt, entweder macht das billig, dann baut er es um oder er macht es ganz billig und dann bauen wir es um. Und dann haben wir gesagt, wir machen B und damit sind wir jetzt vorletzte Woche so ungefähr, also eigentlich einen Tag vor der Party fertig geworden.
Ja.
Und hatten auch großzügig eingeladen. Super bunte Mischung aus natürlich Team, Fahrer waren da und der Herr Kreisdirektor aus dem Rhein-Kreis Neuss, natürlich so ein bisschen offizielle Personen waren auch da. Und Investoren, aber auch eben Kunden. Und wir haben ja zwei, also einmal aus dem Sanitär-Heizungsbereich, die uns Material liefern und welche auf der Schrottseite und gleichzeitig noch Family and Friends und die waren alle Feier erprobt und tanzaffin und das ist es dann auch so geworden. Also Stimme ist vielleicht noch ein bisschen belegt, deswegen Karaoke gab es auch.
Das sind ja erst zwei Tage vergangen seitdem, aber von daher.
Ja, genau.
Ja, du hast jetzt schon ein paar mystische Schlüsselbegriffe sozusagen genannt. Die Fahrer waren da, wir haben Kunden, die mit Schrott und so. Ja. Mal gucken, was das jetzt für eine Geschichte noch wird hier heute, die wirst du dann gleich nochmal erzählen. Wir kennen uns jetzt ja seit ungefähr 4 Jahren wahrscheinlich, ungefähr 4, 5, ne? So 2018 so die Richtung rum, würde ich mal, 19, ich
weiß,
so die Ecke.
Ja,
so die Zeit, wo ich bei Schacht One war, müsste es gewesen sein. Und da bin ich 2018 angefangen, deswegen.
2018
vorher kann es nicht gewesen sein.
Schacht One fing früher an.
Schacht One fing früher an.
Genau, also das, so ist das wahrscheinlich.
Ja. Aber erzähl mal ein bisschen was von dir. Wie ist es dazu gekommen, dass wir uns da kennenlernen konnten? Und wie ging es danach weiter?
Ja, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten, würde ich sagen. Denn ich bin ja von Hause aus Jurist und ich weiß nicht, wie viele Juristen es auf CE-Zollverein gab, zumindest zu der Zeit. Aber im Zweifel triffst du auch nicht so viele, aber es gibt auch
zum Glück nicht.
Ja. Aber ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets,
Des Rheinlands.
Du bist ein Kind des Ruhrgebiets, ich bin des Rheinlands, ja, aber ich bin danach nach Bayern gegangen zum Studieren und wenn du denen erklärst, wo der Unterschied ist, ja, das ist
stimmt.
Ein Ding der Unmöglichkeit.
Ich habe ja auch mal eine Zeit in München verbracht, nach dem Studium.
Ja?
Ja, 3 Jahre habe ich da gearbeitet.
Das ist und, für die alles Pott.
Ja, das ist für die vor allen Dingen alles Norden, was
Ja.
das Schwierigste ist an der Geschichte.
Weißwurst, Äquator oder nördlich ist alles egal, ja. Aber nee, bei uns, wir machen den feinen Unterschied. Ich komme also aus dem Rheinland, hier südlich von Düsseldorf und habe eben Jura studiert. Und als ich dann in Hamburg mein Referendariat beendet habe, meine Frau und ich den Deal, wer zuerst einen Job findet, der kann sich aussuchen, wo es hingeht. Und dann zu ihrem Leidwesen ist es, also sie kommt aus München, ist es dann Duisburg geworden, hurra. Und
Sie liebt dich sehr.
ja, sie ist auch noch da. Wir hatten uns aber auch vorher schon eine ganze Weile getroffen. Also wir sind dann auch nicht direkt nach Duisburg gezogen, sondern erst mal zu meinen Eltern und dann nach Düsseldorf. Und
Okay.
Duisburg ist es dann auch nur beruflich geworden. Aber da habe ich bei ELG Haniel lange gearbeitet. Das ist der, wir sagen, Rohstoffbereich gewesen von Haniel, Großfamilienunternehmen in Duisburg, natürlich bekannt. Und das ist vorletztes Jahr, glaube ich, verkauft worden, aber ich habe da lange als Justiziar, dann General Counsel und Chief Compliance Officer meine Konzernkarriere da gemacht. Und es war alles super toll, guter Laden. Und parallel hatte ich aber ein MBA gemacht, berufsbegleitend. Und als ich damit fertig war, habe ich mich so ein bisschen rausentwickelt aus der Juristerei und was damals so en vogue war, mich in die Innovation, Corporate Venture Capital und Corporate Startup Richtung entwickelt.
War das auch vom MBA so ein bisschen geprägt? WAU warst du, glaube ich, oder?
Ja,
Das wäre
genau.
jetzt
Und das
naheliegend,
ist
dass man da so ein bisschen das eingeimpft bekommt.
ja nicht sofort, aber am Ende muss man echt sagen, das ist ein kleiner Brainwash. Und tatsächlich waren jetzt auch auf der Party eine ganze Menge Leute da von der WAU. Die haben das zum Anlass genommen, dass wir da ein kleines Revival gemacht haben. Und es war wirklich cool, weil ich auch mit einem meiner Kommilitonen gegründet habe. Und es stimmt schon, die haben einen echten Fokus darauf, liest man auch allenthalben. Und man kriegt schon auch viele Dinge so mit. Aber initial wollte ich natürlich aus meinem Nest da nicht so richtig raus, trotzdem was Neues erleben. Und wenn man aus der Juristerei will, dann muss man schon irgendwie so ein bisschen Kompromisse machen. Und einer war eben Schacht One, ne? Ich hatte also ein paar Projekte geerbt, die auch super spannend waren, so für den Rohstoffbereich, also eigentlich Sekundärrohstoffbereich, ne? Das ist das schöne Wort für Schrott. Und
Metallschrott im Wesentlichen, oder?
Metallschrott, genau.
Ja.
Also der ELG Haniel ist ein Spezialist für das Recyceln von Edelstahl. Schrott und für alles, was das Recycling von sogenannten High-Performance-Materials angeht, also alles, was in drehenden Teilen ist, in Turbinen,
Flugzeugturbinen und so, ne?
Power-Generation, genau, und Windkraft und sowas. Und alles so Titan und hübsche Materialien. Und das ist aber ein Riesenladen, also am Ende der Wertschöpfungskette liefern in die Stahlwerke rein und sind da also schon lange unterwegs und groß volumiges Geschäft. Und trotzdem gibt es auch da digitale Ansätze und die habe ich verfolgt. Und das zusammen mit einer Initiative eben von Gesamthaniel und das war ja Schacht One.
Ja.
Und der Deal war dann, dass ich im Wesentlichen aus Essen raus arbeite. Und von Neuss nach Essen ist ein ganz schöner Ritt immer
Ja.
morgens, zumindest wenn man pünktlich da sein will. Die A40 ist mir ein großer Begriff
Ja.
mittlerweile, ja. Also,
Mir auch. Ich nehme die ja regelmäßig von Mülheim nach Dortmund. Das
Ja,
ist
genau, ne,
auch einmal quer
umgekehrt,
durch.
aber
Aber ja.
ich muss noch durch Düsseldorf durch immer.
Ja.
Und also ich fand es aber super cool, das ist ja auch irgendwie dem lag ein Zauber inne und so. Und naja, von da haben wir uns, glaube ich, ich bin nach 2 Jahren da, glaube ich, wieder gegangen, weil wir unseren Bereich dann nach Düsseldorf verlegt haben. Und da saßen wir bestimmt 3 Jahre und du warst aber noch eine Weile länger bei Schacht One, so praktisch gleichzeitig abgeschlossen haben.
Ja, genau. Ja, das Büro in Düsseldorf kenne ich ja auch noch. Da haben wir ja auch ein paar Themen noch gemacht.
Stimmt, ja.
Ich erinnere mich da an eine Personio-Einführung und solche Dinge,
Arbeiten wir jetzt auch
glaube
wieder
ich.
mit.
Aber ja, ist ja auch ein super Tool. Habe ich damals ja ausgesucht. Als
Ja.
Empfehlung war natürlich richtig.
Selbstverständlich. Und so war mir das auch noch in Erinnerung, deswegen habe ich das jetzt auch wieder propagiert.
Aber was hat dich denn inhaltlich zu Schachspann getrieben? Also digitale Themen, aber was heißt das denn in Verbindung mit einem Edelstahlaufbereitungskonzern, sage ich jetzt mal, der weltweit aktiv ist und da eher vielleicht in Schmelzöfen denkt und so weiter, als jetzt in Webseiten?
Ja, das ist genau Fluch und Segen, glaube ich, ne? Dieses Thema einfach. Segen insofern, als der Bereich natürlich spät dran ist mit der Digitalisierung. Also man kann da relativ schnell Fortschritte machen und wenn man sich da ein bisschen ins Zeug legt, ist man sozusagen der Einäugige unter den Blinden. Auf der anderen Seite ist es eben eine sehr traditionelle Branche und auch personenbezogen und insofern ist es auch nicht so einfach, dagegen die internen und auch branchenweiten Widerstände anzukämpfen. Und wir waren schon relativ weit, glaube ich, aber auf der anderen Seite, eine Corporate Startup ist, so habe ich das mittlerweile auch realisiert, ja, wir werden ja auch alle etwas schlauer, wenn nicht gar weise, aber für mich ist das mittlerweile ein Oxymoron. Das geht nicht. Ja. Das ist, entweder macht man ein Startup, dann hat man auch die Freiheiten, das irgendwie schnell zu entwickeln. Oder man macht es im Konzernbetrieb und dann muss man eben mit den Regularien und mit den etwas langsameren Prozessen
Klar.
arbeiten. Dafür gibt es aber auch viel Sicherheit und natürlich auch so den größeren Tanker, der sich nicht so leicht umsteuern lässt.
Was war denn, also wie ist denn die Idee entstanden und was war die Idee dann in dem Corporate Startup? Also was war es für ein Case?
Ja, das war im Grunde ein Sammelsurium. Wir haben also schon vorher dank einer Initiative in Berlin, ist auch schon eine ganze Weile her, das nannte sich EIE, also ELG Innovation Experience. Da haben wir irgendwie alle,
Sagt mir noch was. War
ja.
vor meiner Schachmann-Zeit, aber ich habe das da noch gehört,
Ja, genau. Das war auch eigentlich grundsätzlich eine gute Idee. Die Ergebnisse waren so okay, aber trotzdem hat man so den Eindruck, oh, jetzt wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir uns nach vorne entwickeln. Und da wurden eben alle Führungskräfte aus der ganzen Welt einmal zusammengetrommelt, wie das so war. Und die eine Hälfte hat gesagt, was für ein überflüssiger Unsinn. Und die anderen haben gesagt, na endlich. Und
Und die
das
anderen haben
so,
gesagt, was für eine doofe Abkürzung.
genau,
I
das hält sich wacker, ja, bis heute. Und ich auch irgendwo, also ganz furchtbar natürlich. Es war aber so ein bisschen der Zeit geschuldet, dass wir gesagt haben, naja, wir wollen im Konzern sein, wir wollen aber auch so ein bisschen uns separieren und unterm Radar fliegen, auch für die Branche. Denn wenn sie sagen, oh, der große Player da in der Branche, der räumt jetzt irgendwie den Markt
Klar.
digital auf, da müssen wir ganz besonders aufpassen. Und deswegen konnten wir da so ein bisschen unter der kryptischen EIE-Flagge segeln. Aber die Idee war ja eigentlich, verschiedene Geschäftsmodelle oder Initiativen zu sammeln, die schnell auszuprobieren und ne, eigentlich by the book so ein bisschen iterativ zu testen und das Fail fast, Fail forward zu praktizieren,
Also eigentlich
ist
der Schachmann-Ansatz in der ELG nochmal sozusagen oder
genau
darauf
spezifisch
fokussiert,
auf den Schrottbereich, weil der
ausgerichtet.
einfach schon sehr speziell ist. Und wir haben ja auch viele Sachen eben zusammen mit Schachtmann gemacht, weil da ja die Expertise praktisch beim in den Ideation-Prozessen war. Das heißt, das haben die schon ein paar Mal gemacht. Und die Location, muss man sagen, war auch erstklassig. Ja,
Die war top,
insofern
ne? Ja.
wollten da auch alle hin. Und gleichzeitig war es aber eben so, dass es immer so ein bisschen argwöhnisch beäugt wurde vom Kerngeschäft. Und das ist eigentlich wie in jedem Konzern. Ne?
Ja.
Da kann Klöckner ein Lied von singen und auch alle anderen, die sagen immer, wir verdienen das Geld, was ihr verpulvert, und hinterher wollt ihr uns alle mit Computern ersetzen. Und
Ja.
also literally habe ich diesen Vorwurf gehört, ja.
Ja.
Was natürlich Unsinn ist. Und trotzdem, also die Idee, um auf die Frage zurückzukommen, war, das Geschäft zu erneuern. Aber ich selber war schon so lange da und war auch echt gut vernetzt, dass wir das behutsam machen wollten. Und trotz aller Vorschusslorbeeren und trotz aller Kontakte, die ich hatte, gab es intern natürlich Widerstände und Zweifler, manche zu Recht, manche zu Unrecht, aber am Ende waren die Ideen, die wir rausgesucht haben, cool, aber sie sind natürlich im Verhältnis zu dem, was das Hauptgeschäft ausmacht, so klein noch, bei allen
Klar, klar.
Wachstumsraten, dass die eigentlich irrelevant sind. Und also für die Zeit, ne? Also
Ja.
strategisch überhaupt nicht irrelevant, im Gegenteil, aber es ist so, ne, das Unternehmen ist dann selbst verkauft worden, also nicht mal mehr unser Bereich, und da passiert, was immer passiert.
Ja.
Alles, was nicht zum Kerngeschäft gehört, wird außenrum abgeschnitten, und unter anderem auch dieser Inkubator, Accelerator, Corporate Venture Capital Idee-Arm. Und dann mussten wir eben 2019 entweder uns selbst verkaufen oder schließen. Und ein Inkubator verkaufst du nicht. Insofern haben wir zugemacht. Und das war am Ende auch für uns alle ganz heilsam.
Ihr wart aber da ja schon trotzdem, ich sag mal, unabhängig davon, neue Ideen zu suchen. So, ihr wart ja mit einer ganz konkret unterwegs, die das auch, ja, oder die zumindest viel Aufmerksamkeit bekommen hat dann, ne? Und woraus ja, was vielleicht auch etwas eine Basis war für das, was du jetzt tust, oder Inspiration, wie ich weiß nicht, wie du es nennst, aber.
Ja, also beides, ne? Inspiration und Basis. Entschuldigung. Wir hatten also eigentlich drei große Initiativen. Das eine war so eine Art Closed Loop mit den Stahlwerken, mit denen ELG gearbeitet hat, um da den Materialfluss, also das Recycling, wieder direkt zu machen. Das zweite war ein ganz anderer Logistikansatz, um das Material irgendwie dahin zu schieben, wo es irgendwie am besten hinkam. Und der dritte nannte sich eigentlich Scrap Marketplace. Und die Ursprungsidee, also jeder wollte damals Amazon für irgendwas werden und wir natürlich Amazon for Scrap. Und die Idee ist natürlich total einfach: nimmst einen Server, stellst ihn in die Mitte, dann gibt es zwei, die darauf aufpassen und die Milliarden rodeln nur so raus. Ja, das ist eigentlich absolut super, so hat es Bezos auch gemacht.
Ja.
Aber das funktioniert im Schrott überhaupt gar nicht. Und da gab es auch viele, die da dran gescheitert sind. Das war eine von vielen Ideen und wir haben uns damals schon überlegt, irgendwas muss mehr da dran sein. Broker brauchst du im Schrott nicht, die Leute kennen sich eigentlich alle. Und du musst einen Mehrwert bieten, der für irgendwen auch was bedeutet.
Ja.
Und damals haben wir schon eben gesagt, naja, eigentlich ist ja die Musik ganz am Anfang der Wertschöpfungskette, wo es noch nicht so sauber läuft. Und als Compliance-Experte waren wir schon immer irgendwie ein Dorn im Auge, dass wir nie wussten, wo das Zeug herkommt und es auch keiner sagen wollte. Und das war so diese Grundidee und die hat sich jetzt eben auch fortgeführt. Ich meine, für uns war es damals natürlich klar, im Schrott gibt es Händler und wenn der Händler sagt, wo er einkauft, dann braucht es ihn eigentlich nicht mehr und deswegen ist das für ihn eine Existenzberechtigung, dass er mehr weiß als der, an den er es verkauft. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir müssen eigentlich ganz an den Anfang. Und das hat den netten Nebeneffekt gehabt, dass wir das Material da schon sortieren und taxieren konnten. Und wenn man weiß, was man handelt, dann kann man auch eine Art Marktplatz schaffen. Und das ist eigentlich das, woran es im Schrott so krankt. Aber wir haben damals also viel falsch gemacht. Wir haben also uns nur auf Privatkunden gestürzt und wir hatten Margen im Kopf, die von ELG und wir haben in Volumen gedacht und auch in verschiedenen spezialisierten Materialien und das funktioniert natürlich alles nicht. Und was wir jetzt gemacht haben, das war eigentlich das Heilsame. Nachdem das gescheitert war, hatten wir aber irgendwie noch im Hinterkopf, also die Idee ist eigentlich zu cool, als dass man die so brach liegen lässt. Und dann habe ich mich mit dem damaligen Software-Developer, mit dem wir gearbeitet haben, zusammengesetzt und er sagte, also jetzt hast du mich gerade abgeworben und gleich wieder rausgeschmissen. Also die Idee würde ich dann doch nochmal verfolgen wollen. Und das haben wir dann gemacht. Und wir haben uns in der Zeit wir haben uns in Düsseldorf bei einem Accelerator-Programm damit beworben. Und sind auch angenommen worden beim genischen Programm vom DigiHub. Die hatten uns schon gesehen, weil wir so ein bisschen im Düsseldorfer Hafen vis-à-vis wohnten. Und der sagt, na, eure LKWs kennen wir doch irgendwie, macht doch mal. Und zu der Zeit war gerade...
Also aufpassen, LKWs kaufen, wenn man in Programme rein will.
Nee, die gab es vorher schon. Ne? Das war alles schon wieder weg. Ja. Also LKWs ist nochmal ein Special-Thema, insbesondere für ELG wahrscheinlich. Aber...
Ja.
Nee, wir hatten da die Gelegenheit, das Ganze nochmal neu aufzusetzen und zu überlegen, okay, was war ich damals falsch, was war neu und wie das so ist. Ne? Ich dachte natürlich, komm, weiß schon alles, ja, was soll so ein beknacktes Business Model Canvas schon wieder und jetzt irgendwie nochmal alles durchkauen und Leute anrufen. Und genau das haben wir aber gemacht, auch ein bisschen auf Drang, Druck natürlich, aber es war goldrichtig. Weil wir dann natürlich haben gesagt, nein, es geht nicht darum, was wir berechnen, sondern was der Kunde bereit ist zu bezahlen für die Dienstleistung, die wir erbringen. Und wir haben dann mit alten Kunden von damals nochmal telefoniert und die sagten, ach, ja, ich habe mich schon gewundert, warum ich nicht bezahlen musste. Ich so, ach so, wie viel würdest du denn bezahlen? Sagt er, so, ich rechne euch mal vor, was mir das bringt und dann machst du ein bisschen weniger und dann bezahle ich das. Mir doch so. Und diese Erkenntnis war für uns jedenfalls 2020 neu. Und so haben wir unser Modell ein bisschen umgestrickt. Wir haben auch viel mehr B2B und
okay.
Das ist völlig anders jetzt.
Aber das heißt, dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt ist, weil ich kenne ja nur ungefähr das von damals. Mhm. Und wenn man das jetzt erstmal nochmal einfach sagen will, habt ihr selber Fahrer und LKWs gehabt und bei Leuten zu Hause Schrott abgeholt, oder? Mhm. Also aus dem Keller, aus der Garage, wenn irgendwie, weiß nicht, Metallschrott da war, den du normalerweise zur Müllkippe bringen würdest oder zum Wertstoffhof. Und da dann ja dafür bezahlst oder je nachdem auch nichts bezahlst, Abkostens abgeben kannst, aber auf jeden Fall nichts dafür bekommst, habt ihr dann aber, glaube ich, den Leuten auch noch was dafür gegeben, oder?
Genau, aber wir haben praktisch fünf Sachen besser gemacht als der Durchschnitt, die es gar nicht gebraucht hätte. Wir haben also Höchstpreise bezahlt, wir haben kein Geld genommen, wir hatten drei Leute im Auto besetzt und wir kamen innerhalb von 3 Stunden so ungefähr und eine Gebühr schon mal gleich gar nicht genommen. Und wir haben uns nur auf Privatkunden fokussiert und haben gesagt, naja, wir müssen also ganz von unten und auf keinen Fall B2B. Ja. Und all die Sachen haben wir jetzt natürlich anders gemacht.
Ja.
Es geht uns immer noch um sogenannte Urban Mining. Es ist tatsächlich so, dass einfach viel von dem Material, was wir so jetzt in den Kreislauf bringen, das würde entweder in den Sperrmüll wandern, wo man entweder, wenn es nicht gerade nachts durchwühlt wird, was natürlich irgendwie illegal ist, dann wird es aufgenommen und wird auf den Sperrmüll geworfen und da wird es natürlich verbrannt. Also zu 80% werden die Sachen verbrannt. Am Ende kommt dann so eine Asche raus und es gibt große Unternehmen, die friemeln die wieder auseinander und ein paar Sachen kannst du auch gut wieder recyceln mit großen Maschinen und so weiter, aber das ist natürlich ökologisch totaler Unsinn. Mhm. Das machen wir also immer noch, aber dieselben Rohstoffe sind natürlich auch noch mehr anfallend beim Mittelstand, bei kleinen mittelständischen Unternehmen, beim Handwerk. Und das ist eigentlich so ein bisschen unser Sweet Spot. Jeder beispielsweise Sanitärheizungsbetrieb hat dezentrale Baustellen und bisher muss es immer so sein, die haben Facharbeiter, die wollen eigentlich Heizungen einbauen und das ist eigentlich auch deren Job, müssen aber dann die alten Heizungen raustragen, müssen die neue runtertragen und auch den Kessel hoch und dann muss einer zum Recyclinghof, um Papier, Pappe, Holz und so weiter zu entsorgen oder sie schmeißen es alles zusammen in einen großen Restmüllcontainer und das Metall, manchmal bringen sie es dann selber weg und kriegen dann möglicherweise auch noch bar auf die Hand irgendwie ein paar Euro.
Ja.
Und das ist natürlich auch den Geschäftsführern von solchen Unternehmen irgendwann ein Dorn im Auge, denn
klar.
Das lässt sich auch einem Finanzamt schwer erklären, ob das jetzt eine verdeckte Lohnausschüttung ist oder wo jetzt dieses ganze Schrottgeld hingewandert ist. Und das ist für uns natürlich ein gefundenes Fressen, weil wir denen helfen, den Job, den sie eigentlich nicht primär machen müssen, besser mit uns zu lösen. Und was ich eben sagte, für den ist es fast billiger, uns zu bezahlen für die Dienstleistung.
Als seine Leute damit zu beschäftigen, klar.
Genau.
Gerade auch noch Handwerkermangel sowieso, ja. Die müssen halt mit den richtigen Sachen auslasten, ja.
Ja, die haben kein Problem, Aufträge zu bekommen. Da sind die zu bis ohne Ende. Sie müssen ihre Leute, wenn sie die schon haben, müssen sie die glücklich halten. Und das ist für die ein echtes Mitarbeiterbindungsinstrument, sagen hier, mach, wofür du bezahlt wirst und das Püngeln, das macht ein anderer, kein Problem. Das heißt, die rufen uns mittlerweile und sagen hier, morgen 13 Uhr, die und die Straße, bitte da sein und wir kommen ja auch pünktlich und so weiter. Also das haben wir nicht geändert, das ist das Einzige, was wirklich zählt bei uns. Ne? Wir sind sauber, wir sind pünktlich, wir können anständig guten Tag sagen und wir machen das ganz korrekt und sie kriegen natürlich alles, weil das digital erfasst wird, direkt zugeschickt, sodass es keine Dokumentationslücken mehr gibt.
Ja. Ja, das mit den Handwerksbetrieben, ich hatte mir das auch mal, oder da zumindest mich mit diesem Thema Fachkräftemangel und so weiter da auch mal beschäftigt, in meinem eigentlichen Job. Und da ist ganz interessant, du kannst natürlich immer sagen, ich brauche neue Leute, aber du könntest dich auch erstmal ein bisschen effizienter gestalten und optimieren und dann meistens schon so viel rausholen, dass du vielleicht zwei neue Leute weniger brauchst und das Gleiche rausholen kannst, wenn du dich auf gewisse Dinge konzentrierst und Prozesse optimierst, ne?
Ja, das ist eigentlich der Grund, warum wir auch viel mit beispielsweise Weiland zusammenarbeiten, also ein Hersteller von Heizungen, die sagen, wir könnten viel mehr Heizung verkaufen, wenn die Installationskapazitäten größer wären. Und kann es zwar auch ein bisschen helfen, junge Meisterprogramme und so weiter, denen zu eine Hilfe zur Verfügung zu stellen, aber wer gründet, gründet so einen Handwerksbetrieb. Ja. Aber die effizienter zu machen, ist in der Tat ein Ding, was die erkannt haben. Und deswegen sagen die, wir kaufen diese Scrappies-Dienstleistungen ein. Und deswegen sind wir mittlerweile in dem sogenannten Weiland Excellence Partner.
So eine Art Lösungsportfolio.
Das ist wie ein Leute-Programm und die können uns praktisch mit Punkten bezahlen, dass die Entsorgungsdienstleistungen passieren und ihre Leute entweder früher nach Hause gehen können und dann glücklich sind, weil sie auch nichts tragen mussten.
Vielflieger-Club der Heizungsbranche.
Absolut, genau. So ungefähr ist das, dieses VHP-Programm. Das ist auch echt super, die sind da sehr fortschrittlich.
Okay. Was ich gerade interessant fand, ist, dass du erzählt hast, dass ihr jetzt so viel anders macht als damals und dass ihr von euren damaligen Kunden ja auch nochmal viel gelernt habt und so. Was ich insofern interessant finde, dass ihr ja da eigentlich beim ersten Versuch wahrscheinlich total nach Lehrbuch vorgegangen seid, was sozusagen Personas entwickeln, Painpoints erfassen und so weiter. Also eigentlich wahrscheinlich mit potenziellen Kunden spricht und so gesprochen habt und so weiter und dass da Interviews vorlagen. Deswegen finde ich es so interessant, dass so elementare Dinge wie ich gebe dem oder Geld oder ich lasse mich bezahlen dafür, dass man da jetzt so krass nochmal umswitcht und nochmal so viel daraus lernen kann. Was glaubst du, warum seid ihr damals, habt ihr es damals nicht sofort erkannt, dass ihr euch dafür auch bezahlen lassen könntet, anstatt was mitzubringen?
Ja, es ist nicht so einfach.
Zum Beispiel.
Also ich kann mir das nur vorstellen, dass wir schon im Vergleich zu dem, was wir kannten, Rohertragsmargenmäßig viel
dafür
besser waren und dann gesagt haben, also viel mehr kann da ja gar nicht drin sein. Und ich meine, am Ende geht es auch nicht nur darum, sondern man muss denen noch ein bisschen mehr zuhören. Und da waren wir vielleicht ein bisschen zu arrogant und haben gesagt, naja, wir wissen schon, wie das läuft. Und nachdem wir das nochmal ganz von vorne angefangen haben und in den Anfängen, wir haben gegründet zwischen dem ersten und zweiten Lockdown 2020 und haben angefangen einfach, das haben wir ja von Schacht von viel gelernt und von gemeinsamen Bekannten, machen ist wie wollen, nur krasser und dann haben wir uns einfach drei Autos besorgt, drei Gründer, drei Autos und sind rumgefahren und das schult auch nochmal wirklich enorm, wenn du die ersten 200 Abholungen persönlich machst, weil du dann mit den Leuten ins Gespräch kommst und sagst, was wäre das denn eigentlich wert? Und wir haben festgestellt, dass die einfach alle eher heilfroh waren, dieses Problem von der Backe zu haben und gesagt haben, hey, ich habe mich schon gefragt, was ihr mir berechnet. Das ist mir 50 Euro wert, kein Problem. Und
ihr habt ja auch die Dinger geschleppt und so, ne? Ich weiß ja noch so Stories irgendwie die Heizung aus dem vierten Stock oder so, die Treppe runter.
Ja, das machen unsere Jungs natürlich
machen sie jetzt auch noch.
Jeden Tag natürlich. Ne? Aber also tatsächlich bin ich letzte Woche selber noch gefahren und das ist auch manchmal erstens erdet's total, zweitens merkt natürlich auch unsere Belegschaft dann, dass wir da mit Herzblut drinstecken und uns auch keiner ein X für ein U vormachen kann. Aber am wertvollsten ist tatsächlich der Kontakt mit den Kunden.
Ja.
Wir haben so ein paar, die unsere Privatnummern auch haben und wenn die anrufen und sagen, das ist aber nicht gut gelaufen, dann ist es aber auch so, dass wir sofort nachsteuern müssen. Aber wir haben im Moment, das war damals auch zwar schon so, aber wir haben das, ist eine Sache, die wir auch noch so machen, ein ganz gutes Händchen darin, unsere Werte zu vermitteln. Und das ist eigentlich so auch der eigentliche Trigger, warum wir ein Unternehmen nochmal gegründet haben, weil man einfach sich mit Leuten umgeben kann, die man selber ausgesucht hat.
Ja.
Man kann eine Kultur vermitteln, die man selber sich überlegt hat. Und das funktioniert eigentlich bis in jeden Winkel. Das schult aber nochmal mehr, wenn ein neuer Mitarbeiter im Auto mit einem selber sitzt und merkt, oh, der kann ja richtig was tragen und oh, der ist auch noch freundlich dabei und der hat auch noch eine saubere Uniform an. Da nehme ich mir ein Beispiel und das ist uns auch sehr wichtig,
dass das
so bleibt.
Verstehe. Nochmal zu eurem Geschäftsmodell. um das jetzt noch ein bisschen ganzheitlich zu erfassen. Also ihr jetzt sagst du, seid ihr auf B2B fokussiert zum Beispiel und sorgt aber letztlich dafür, dass die Schrottmaterialien dann von der Baustelle wegkommen und der Betrieb sich damit nicht beschäftigen muss zum Beispiel. Was passiert dann? Also ihr habt jetzt Fahrer angestellt, die fahren hin und so und holen das ab und dann, wie geht es dann weiter?
Ja, das sind bei uns Fahrer und Einkäufer und das ist auch noch nicht das Ende. Klar fahren die hin und her, aber das eigentliche Wertstiftende ist bei denen, dass sie diesen Service erbringen, dass sie also zum Teil mit anpacken mit den Handwerkern und Sachen mit raustragen, aber eben auch sortenrein erfassen, mit einer geeichten Waage das Gewicht feststellen und das Ganze, und das ist eigentlich so für uns der Clou, in die App in die Driver-App eintragen und das bei uns im Backend erfasst wird. So haben wir immer einen Überblick in ein sogenanntes, in so ein Virtual Scrapyard, also in virtuelles,
Schrottplatz, ja.
ja, in so einen Warenbestand. Ne? Und wir wissen also genau immer, welches Fahrzeug an welcher Stelle gerade welches Material in welchem Gewicht und welcher Güte eingesammelt hat, sodass wir das dann zum richtigen Abnehmer orchestrieren können. Ne? Wir haben mittlerweile ja 23 Autos und die sind auch viel verteilt. Und wenn der Fahrer sagt, so,
Bei
ich bin
mir auf der
jetzt voll.
Straße stand eins. Ich
Ja,
glaube
natürlich.
zwischen Weihnachten und Neujahr sogar, habe ich glaube ich einen von euch gesehen, ja.
Das habe ich aber mit Absicht dahin
Ja.
gestellt, das weiß ja. Nee, es sind, also ich freue mich immer, wenn die mir entgegenkommen hier und das sind in der Tat ja gar nicht so wenige und das hat auch einen Werbeeffekt tatsächlich.
Klar, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Aber der Clou ist einfach, im Schrott ist es immer schwierig, die Qualität zu treffen. Meistens, und das ist auch das Problem mit diesen Marktplätzen, der Käufer und der Verkäufer reden über zwei verschiedene Sachen. Der eine sagt, das ist super toller Schrott, sortenrein, kannst du kaufen, mega teuer. Und der Käufer kriegt das dann irgendwann und sagt, also hier ist irgendeine Anhaftung dran, da ist noch ein bisschen Holz dabei und sowas. Also eigentlich ist es so ein Dreck. Du müsstest mich bezahlen, dass ich dir das überhaupt abnehme. Und der in der Mitte, der ist eigentlich immer gelackmeiert. Aber wenn wir das machen, dann haben wir es ja eh einmal in der Hand, zumindest dann, und das ist also eine absolute Prämisse, weil wir vom Entfall kaufen. Entfall heißt, wir kaufen immer von der initialen Quelle und nie von einem Händler, sodass wir immer wissen, dieses Material ist gerade in diesem Fahrzeug und kommt dann auch dahin. Das heißt, wir haben eine lückenlose Herkunftsverfolgung, wie das in jedem Laden mittlerweile üblich ist. Bei der Metro weißt du auch,
Ja.
welcher Fisch in welchem Meer, von welchem Kutter, wo zerlegt und wann angelandet und so weiter. Das kannst du alles nachprüfen. Und im Sekundärrohstoffhandel ist das aber nicht üblich, weil eben, wie gesagt, ne, der eine Schrotti sagt nicht, wo er es her hat. Und er könnte es auch gar nicht sagen, weil er ja auch nur einen Haufen gekauft hat. Und dann sagt er, ich habe diesen
Ja.
Haufen gekauft, was da drin ist, musst du mir schon glauben. Aber das, was wir haben, ist praktisch eine Rückverfolgbarkeit und ein sogenanntes Local Sourcing. Und das ist unsere Idee, ist nicht nur für die Recyclingbranche, in die wir jetzt viel verkaufen, interessant, weil die sich schon freuen, ah, okay, wenn die kommen, wissen die zumindest, wovon sie reden. Und das ist dann nicht so ein riesen Klumpatsch, sondern die wissen genau, was sie gekauft haben und wollen das natürlich auch genauso wieder verkaufen. Sondern im zweiten, dritten Schritt ist das für die Rückverfolgbarkeit zur Erzeugung von sogenanntem Green Steel wahrscheinlich irgendwann essentiell. Denn ne, wenn du einen neuen BMW kaufst und sagst, ich will aber, dass der nachhaltig hergestellt worden ist, dann gehen die zu ihren Vorlieferern und sagen, liebe Klöckners, könnt ihr mir ein Metall verkaufen, was nachverfolgbar ist? Und dann gehen die zurück und sagen, liebe Tatas oder wen auch immer, könnt ihr mir garantieren, dass das, was in euren Ofen reingegangen ist, wo das herkommt? Und dann gehen die zurück und sagen, lieber Schrotti, kannst du mir das sagen?
Ja.
Ne? Bei Primärrohstoffen können sie es halbwegs, weil sie wissen, aus welcher Mine das kommt. Da sind die Zusammensetzung relativ easy. Aber im Schrott ist es eben schwierig. Wir könnten das, dafür fehlt uns noch so ein bisschen das Volumen, um direkt irgendwelche großen Öfen zu bestücken. Aber ich glaube, das ist ein Trend, diese Transparenz, die sich auch nicht mehr aufhalten lässt. Und da sind wir relativ früh dran.
Man bringt ja auch eine Transparenz rein, die manchen wahrscheinlich gut gefällt und manchen wahrscheinlich nicht so gut gefällt in der Branche.
Ja, das stimmt,
Denen, die sie
aber
selber nicht mehr erbringen können, zum Beispiel. Ja.
genau. Also die Schrottbranche gibt es seit 100 Jahren und länger.
Ja.
die hat sich nicht viel geändert.
Mhm.
Und trotzdem, man merkt stark diese Entwicklung von produzierenden Unternehmen mit einer Upstream-Integration. Ambitionen, es kaufen also viele Stahlwerke, wie jetzt eigentlich Aperam ELG gekauft hat, um sich die, die Rohstoffreserven zu sichern. Viele kaufen eben in diesen Schrottbereich hinein und möglicherweise wird sich diese Wertschöpfungskette auch noch ein bisschen verkürzen. Wobei natürlich das nicht für jedes Material gilt, also Schrott fällt überall an, insbesondere in Industrienationen und irgendwo muss das Großvolumige natürlich auch zerkleinert werden und so weiter. Also da gibt es schon Berechtigungen, aber dieses Nachverfolgen, das wird schon immer wichtiger werden und da sind wir Vorreiter.
Ja. Ja, ist ja auch ein Trend in vielen Branchen. Also im Lebensmittel, klar, da geht's los und Bio und so weiter, da ist das ja alles gang und gäbe.
Textil sowieso.
Und da hat das ja auch viel dann mit Sicherheit und Hygiene und so zu tun, Textilien auch. Und so weitet sich das immer weiter aus, ne, dass man wissen möchte, wo die Dinge herkommen und was da drin steckt.
Ja, also zum Beispiel, also ich meine, sieht man ja auch, ist ein Gesetz gekostet. Das Lieferkettengesetz hat nichts anderes im Sinn, als sicherzustellen, dass da, wo das Zeug herkommt, nicht Schindluder getrieben wird und auch so eine Art Gleichheit der Waffen herzustellen, dass nicht mit billigen Kinderhänden irgendwas gemacht wird, was hier auch nicht akzeptabel ist.
Ist doch noch ein Jurist in meinem Podcast.
Ja, tut mir leid, das ist, kommt irgendwie noch nicht raus. Ja.
Alles gut, kann man doch was lernen, das ist doch super.
Ja, der Jurist will leider auch nicht zu was anderes, wenn man einen Hoodie anzieht, aber trotzdem, also die WHO hat ihren...
Hast ja auch keinen an, muss ich was dazu sagen, aber...
Da habe ich mit.
Hast du mit, okay, na gut.
Nein, aber also das ist eine Sache, da können auch Juristen noch viel von lernen und Legal Tech ist auch ein Thema.
Absolut.
Da muss man sich einfach ein bisschen drauf einlassen und manchmal muss man von diesem total perfektionistischen auch, glaube ich, ein bisschen runterkommen.
Ja.
Das musste ich auch lernen und sagen, jetzt versucht das einfach mal, 80% müssen reichen und dann ist man ein bisschen schlauer und kommt schneller voran, als wenn man alles super perfekt machen will.
Ja. Ich habe auch gelernt, dass Anwälte jetzt sowieso von ChatGPT ersetzt werden. Also,
das ist natürlich ein totaler Unsinn.
Anderes Thema.
Ja, nicht nur die im Zweifel, ne, sondern eigentlich fast alles. Aber es ist in der Tat ein spannendes Thema.
Ja. Wo steht ihr denn jetzt heute? Du hast gerade gesagt, 23 Fahrzeuge schon. Ich hatte das gar nicht so groß auf dem Schirm. Ich habe das dann letztes Mal auch mitbekommen. Wie viele Leute seid ihr dann und wie teilt sich das auf und so?
Also wir haben mittlerweile fast 50 Mitarbeiter und die meisten arbeiten natürlich im Feld.
Mhm.
Und das ist auch richtig so. Wir wollen also, wir sind in der, im Headquarter schlank und wollen möglichst viele Autos und viele Fahrer auf die Straße bringen, weil die einfach natürlich...
Wertstiften auch sind letztlich.
Den echten Wertstiften und das kann man, glaube ich, mit...
Nicht, dass ihr das nicht tätet im Headquarter, aber...
Och! Wenn man sich diese Party so anguckt da am Freitag, da ist auch sehr viel Wert gestiftet worden. Nee, aber was man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen kann, ist, dass unser Geschäftsmodell nicht von ChatGPT ersetzt werden kann, weil... Mhm. Wir uns eine Branche ausgesucht haben, die, und deswegen freue ich mich eigentlich auf, dass wir hier den Podcast mit Doppel-T haben. Die ist eigentlich eine alte Branche und da muss einfach noch viel Hand angelegt werden und es muss einfach das Material von A nach B gebracht werden. Sonst passiert nichts. Du kannst nicht mit dem Computer Sachen recyceln. Da muss irgendeiner hin, sei es ein Fahrzeug, sei es ein LKW oder was immer. Und deswegen freuen wir uns da natürlich sehr drüber. Aber zur Frage, wir haben ja erst 2020 gegründet, 2021 haben wir angefangen, operativ zu arbeiten und sind da von den drei Fahrzeugen ganz am Anfang eben jetzt relativ schnell gewachsen. Und das funktioniert ziemlich gut.
Mhm.
Wir sind Operations getrieben, also bei uns muss ein Rad ins andere greifen und zeichnet uns, glaube ich, auch aus, dass wir da Prozesse haben, die recht gut funktionieren und da auch die richtigen Leute haben. Und ja, wir haben im Moment in Nordrhein-Westfalen zwar immer noch unser Hauptgeschäft, da fahren, glaube ich, 14 Fahrzeuge herum.
Mhm.
Und unser Modell ist aber ja so ausgestaltet, dass es sich relativ gut skalieren lässt. Wir haben auch in Nordrhein-Westfalen ein dezentrales Modell natürlich, ne? Die Fahrer kommen aus Bonn, Köln, Aachen, Pein, Duisburg, Dortmund, Pein, Düsseldorf, Hattingen und so weiter und brauchen eigentlich nur ein Auto und ein Tablet und werden dann von uns bespielt mit den Aufträgen, die sie abarbeiten. Und wenn sie voll sind, drücken sie auf den Knopf und dann sagt ihnen das Backend,
Wo
das
sie es abhaben.
Material fährst du dahin, das andere übergibst du an deinen Kollegen, den du da und dort triffst und das
Direkt zu
übernächste.
Schrottplätzen dann, wo es wieder verkauft wird. Also ihr habt da jetzt gar nicht unbedingt ein großes Lager,
Wir
wo ihr
haben
die Sachen
keinen.
auspackt und so.
Nee, das ist eigentlich der Teil, der bei uns Asset Light ist.
Ja.
Ne, das ist auch das, was im Schrott Asset Heavy ist. Das ist natürlich, wenn du ein Inventory hast, was irgendwo rumliegt, das schwankt ganz stark in den
Ihr schlagt
Rohstoffpreisen.
das so schnell um, wie es geht,
Ja,
aus dem
wir
Auto
drehen
wieder weg,
innerhalb
ja.
von 2 bis 4 Stunden. Also das geht. Wir
Spannend.
haben es im Zweifel schon verkauft, bevor wir es überhaupt eingesammelt haben. Und das funktioniert aber auch woanders. Wir haben also mittlerweile B-Vans, nennen wir die, in Hamburg und in Frankfurt, in Mannheim, in Stuttgart, in Nürnberg, auch in Leipzig, Zwickau, Dresden ist jemand, den wir haben. Und wir haben noch viel vor. Also es gibt noch genügend Ballungszentren, die uns reizen. Und dieses Modell, jedenfalls sind wir da relativ gut informiert, funktioniert eben auch nicht nur in Deutschland, sondern diese erste Meile ist europaweit, wenn nicht sogar weltweit, nicht perfekt organisiert. Und deswegen glauben wir, dass wir da auch noch ein paar große Schritte machen werden.
Spannend. Und eure Umsatztreiber sind im Prinzip dann die einmal, dass der Betrieb dafür zahlt, dass es abholt und dann wahrscheinlich noch eine Marge im Verkauf, schätze ich mal.
Also das Geschäftsmodell ist eigentlich relativ easy, weil wir auf beiden Seiten Wert stiften, werden wir von zwei Seiten bezahlt. Wir
Ja,
kriegen
klar.
also eine Gebühr dafür, dass wir kommen, dass wir helfen, dass wir diesen Service erbringen und dass wir eben auch Materialien entsorgen, die ansonsten nichts wert sind. Also das müssen wir
Ist
auch bezahlen. Das ist
ja okay,
praktisch nur
ja.
eine Pauschale dafür. Und gleichzeitig ist natürlich, machen wir uns
Verkauft ihr
zunutze.
den Schrottwert dann noch?
Ja, genau, aber es
Ja.
ist natürlich dieses Aggregieren innerhalb des
Macht's
Fahrzeugs
wertvoller.
und das Prinzip dieser Milchkannen-Logik, das heißt, er fährt von zu Hause los, ist bei Baustelle 1, 2, 3, 4, dann ist das Auto voll, dann drückt er auf den Knopf, lädt ab, macht dann nochmal 5, 6, 7, 8 und lädt dann nochmal ab und fährt wieder nach Hause. Während ein Handwerker eine Baustelle hat, der würde dann einmal, ne, nicht nach Hause, sondern eben zum Schrottplatz fahren und kriegt dann, wenn überhaupt, dafür Geld. Aber im Schrott gibt es eben so ein Prinzip, mehr Volumen gleich höherer Preis pro Kilogramm. Das heißt, wenn du aggregiert hast vorher und auch noch getrennt,
Ja.
dann kannst du einen höheren Wert realisieren, als wenn du nur einmal fährst. Und das ist auch so der Grund, warum das nicht von Schrottis eben so gemacht werden kann, denn die, wenn sie es umgekehrt machen würden, können ja auch nur rausfahren, einsammeln, wieder reinfahren und das, was wir abholen, lohnt sich für die nicht. Das heißt, wir ersetzen jetzt zwar den Klüngelskerl und vielleicht die mit so einem verbeulten Lieferwagen rumfahren,
Ja.
aber nicht die komplette Branche, sondern denen helfen wir eigentlich eher, mehr Material zu recyceln, weil wir eben diese Effizienzen heben, die
Ja.
ansonsten keiner macht.
Ja. Und du sagst dann auch, die Skalierungspotenziale liegen dann eher in der Expansion, als jetzt zum Beispiel irgendwie die nochmal in der Wertschöpfungskette zu integrieren und jetzt einen Schrottplatz dann zu haben oder irgendwie oder eine Händlerstufe zu überspringen oder sowas. Erstmal sozusagen in die Fläche gehen.
Naja, wir haben natürlich, weil wir so viele Partnerunternehmen auch auf der Schrottseite haben, einen sehr, sehr guten Überblick darüber, wieso die Preise verteilt sind. Und die Spanne ist riesig tatsächlich. Und wir arbeiten gerade natürlich daran, nach dem Preis auch zu optimieren, was dazu führt, dass wir eben auch Schritte nach oben machen in der Wertschöpfungskette, was aber einfach daran liegt, dass wir jetzt so ein großes Volumen haben. Insgesamt, das auch für größere Player und am Ende vielleicht auch für ein Stahlwerk interessant wäre, mit uns zu arbeiten, weil sie natürlich sagen, okay, die kommen zwar nur mit dieser Sprintergröße, wo eine Tonne reinpasst, vielleicht ein bisschen mehr, aber die kommen ja mit 5 verschiedenen jeweils 3-mal. Und das ist zwar so Prinzip Kleinvieh macht Mist, aber das ist eben auch Mist. Und zwar welcher, den Sie sehr gut planen können, weil wir eben genau wissen, was wir da drin haben. Und das gibt es schon auch, aber bei uns ist eben dieses Schwarmprinzip eben schon eingebaut. Wenn die Deals größer werden, wenn jetzt einer sagt, ich habe jetzt hier 10 Tonnen, dann müssen wir nicht sagen, das ist nicht unsere Kragenweite, sondern im Gegenteil, dann sagen wir, okay, wo bist du denn, was ist das für ein Zeug? Und dann fahren wir einfach 4 Autos und er hat auch alles weg. Und manchmal müssen die dann 2-mal fahren und so, das ist aber für den eigentlich einerlei, weil natürlich diese Kosten für Container und so weiter wegfallen. Und das ist eigentlich so der ökologische Gedanke, wenn du einmal Sachen vermischt in einen Container schmeißt, ist eigentlich der Wert null. Nicht null, aber zumindest irgendwie ist das eine sehr niedrige Schrottqualität. Solange du das trennst und das eine Fahrzeug das Kupfer wegfährt, das andere Fahrzeug das Aluminium wegfährt und so weiter, hast du jeweils eine getrennte Schrottqualität, die auch anders vergütet wird. Sowohl beim Einkauf als auch beim Verkauf. Aber das ist eigentlich, was wir uns zunutze machen.
Verstehe. Spannend. Also so 50 Leute seid ihr jetzt. Und wie geht die Reise weiter?
Also der Businessplan sieht ja einiges vor, aber es ist mit diesen Plänen so. Nein, wir haben schon, wir müssen immer gucken, dass wir unsere Flotte auslasten und wir sind ja nicht...
Also habt ihr 2 Fahrer pro Auto ungefähr jetzt? So?
1,3.
1,3, okay. Ja. Dachte ich mir, so, dass du das weißt.
Genau, ja. Genau das, ja. Also nein, wir haben natürlich sehr viele Erfahrungswerte und wir müssen eben gucken, dass wir die auch anwenden. Aber du siehst das ja auch, und wir haben das in den letzten paar Jahren auch gesehen, dass es ein paar gibt, die einfach aus meiner Sicht viel zu schnell gewachsen sind, möglicherweise auch mit einem nicht so wunderbar tragfähigen Geschäftsmodell.
Man sieht ja, man kann ja durchaus Parallelen finden, wenn man jetzt über so Last Mile und sowas nachdenkt und Fahrerauslastung. Ich habe ja auch mal bei Foodora gearbeitet in München damals. Siehste? Und da Operations gemacht übrigens.
Ja, ja.
Und die Fahrer auslasten müssen und so, wie sie mit ihren Fahrrädern wann wohin fahren und welche Lieferungen holen. Das sind durchaus Überschneidungspunkte.
Absolut. Das war auch der Grund, warum ich die unbedingt da haben wollte.
Ja.
Also, das ist in der Tat richtig, aber also Thilo, Sebastian und ich sind jetzt wahrscheinlich auch nicht so die Leute, die man sich so typischerweise unter Gründern vorstellt. Ne? Wir sind jetzt keine frisch von der Uni Heißdüsen mit einer tollen Idee und sind millionenfach gefundet, sondern wir sind schon ein bisschen arrivierter. Wenn man das so ausdrücken möchte, aber wir haben einfach eine etwas andere Herangehensweise. Wir haben das eben erstmal bootstrapped angefangen und wir wollten gucken, dass das Modell funktioniert. Das ist eigentlich so das Gegenteil von dem, was wir früher gemacht haben. Da war das Budget nicht so ein Problem, aber dafür war das Wachstum eben auch nicht so schnell. Und hier haben wir es eben so gemacht, dass wir sagen, wir wollen es nicht übernehmen und lieber operativ profitabel wachsen und deswegen werden wir jetzt auch nicht Gorilla-Style alles vollpflastern, sondern das nur da machen und auch so machen, dass wir da nicht ungeduldig werden und uns übernehmen. Und wir haben zwar jetzt Investoren an Bord, aber auch die teilen eigentlich unsere Ansicht, dass wir zuallererst einen Wert stiften wollen. Also die teilen unsere Ansicht, dass einen Impact zu machen nicht das Letzte ist, woran man denken müsste, ach ja, das müssen wir auch noch ticken, sondern das ist bei uns irgendwie von Anfang an wichtig gewesen und im Recycling ist das natürlich eh klar, aber trotzdem muss man das ein bisschen besser messen und gucken, welchen Unterschied wir eigentlich wirklich machen. Und gleichzeitig sind es eben auch welche, die selber Unternehmer waren oder sind und die haben einen sehr nüchternen Blick darauf, wie die Story von, ich weiß nicht, wie es Foodora gegangen ist, aber es gab...
Gibt es nicht mehr.
Erstaunlich. Ne? Also diese Last-Mile-Delivery-Sachen, die waren eine ganze Weile en vogue und jeder hat sich gefragt, komisch, wie kann das eigentlich funktionieren?
Ja.
Für manche VCs, wir haben wahrscheinlich von Anfang an nicht dran geglaubt, dass das funktioniert als in sich tragfähiges Modell, aber wenn es nur einen gibt, der übrig bleibt und der alle anderen aufgekauft hat, ist es trotzdem okay.
Das ist, glaube ich, Lieferando heute. Also und die haben es, glaube ich, damals nur gekauft, weil sie die Fahrerflotte haben wollten.
Ja, genau, aber es muss trotzdem, ne? Also wir müssen
also
schon
und vielleicht ein paar Restaurantanbindungen und so, aber Also ja. Könnte man eine super Folge darüber machen, warum das nicht funktioniert hat, aber
ja, mehrere.
Unsere Zeit ist gleich rum, ja. Aber,
genau, nee, also da sind wir ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen langsamer unterwegs, aber für uns ist das immer noch spannend. Ne? Wir haben uns also letztes Jahr verdreifacht und davor schon vervielfacht und das planen wir auch für die nächsten Jahre, aber wir wollen das eben mit Bedacht machen und kein Strohfeuer erzeugen. Insofern kommt uns da unser Alter und das, was wir schon an Erfahrung gesammelt haben, zugute.
Ja, ich finde das auch eine tolle Geschichte. Und eure Kunden, die gewinnt ihr, also seid ihr jetzt dann überhaupt noch auf Privatkunden aus oder hauptsächlich fokussiert auf B2B?
Ja, wir haben immer eine Mischung und zwar, weil wir da einfach auch einen Wert stiften. Es gibt also viele, also mich eingeschlossen, der sagt, ich weiß, ich muss die Garage ausräumen, ich habe aber einfach keine Muße und keine Zeit. Und dann kommt einer von unseren Fahrern und sagt, komm, ich helfe gerade eben und dann ist das weg und das gibt ein gutes Gefühl. Und außerdem weißt du dann auch, es wird richtig recycelt. Also unsere Kunden gewinnen wir auf zweierlei Weisen. Einmal oder drei eigentlich. Online-Marketing natürlich, wie wir das immer machen muss. Das sind, ist eine Mischung. Also man hat nicht immer nur Privatkunden über Google, Instagram, Facebook und selbst Bing und so, sondern da kommen auch immer B2B-Kunden. Und ich weiß nicht, da hast du vielleicht auch schon mal einen Podcast zugemacht. Auch die Entscheidung über große Business-Kunden fangen mit einer Google-Recherche an und zack, finden die uns. Das ist eigentlich meistens spannend, was die Leute so haben. Mhm. Und viel machen wir aber branchenweise über tatsächlich Telesales, weil wir eben unsere Vertriebler zu Hause sitzen haben. Die müssen nicht unbedingt viel rumfahren, sondern die wissen ganz genau, wie die Argumente ziehen.
Die rufen dann Betriebe an und so habt ihr dann auch häufig Wiederkäufer dann sozusagen. Ne?
Das ist eigentlich nur ein Gespräch mit dem richtigen Mann, der einmal kurz überlegt und das durchrechnet und sagt, das stimmt, das ist ja eigentlich viel billiger. Ich kann ja sogar noch das, was ich euch bezahle, durchberechnen an den Endkunden, weil der sagt immer, ich habe gerade für 10.000 Euro eine Heizung gekauft, da ist mir doch egal, ob ich 10.200 zahle und auch noch die Schrottbienen gesehen habe und sagt, das ist eine gute Sache, ich finde das in Ordnung.
Und wahrscheinlich müsst ihr oft sogar mit der richtigen Frau sprechen.
Nämlich das
mit
stimmt.
Mit der
die macht die Buchhaltung, ganz genau.
Von dem vom Handwerksmeister meistens.
Genau, aber es ist viel Unterschiede gibt es da. Und das Dritte ist eben über die Multiplier, die wir haben, wie Weiland oder auch die GC-Gruppe, die auch erkannt haben, also das, was wir machen, das ist schon eine saubere Sache und das haben die viel lieber, als wenn ihre Kunden dann irgend so ein bisschen zwielichtige Menschen anrufen und mal kommt er nicht. Das sind ja alles lokale Leute, die können nicht mal eben sagen, ah, der eine ist krank, dann schicke ich eine andere Biene, sondern die sagen, heute komme ich nicht. Ja, und dann hat er einen Kunden, der hat eine schmutzige Heizung im Vorgarten stehen oder noch im Keller und dann sagt er, ja, was ist denn das für ein Service? Das geht ja nicht.
Absolut. Und
doch wieder selber fahren und so. Also,
ja.
Nö, das ist recht ausgeklügelt, wo wir die herkriegen.
Ja. Ja, spannende Geschichte. Da ist, glaube ich, irgendwie naheliegend, dass so eine im Ruhrpott dann doch irgendwie anfängt, von der Idee her.
Absolut.
Und jetzt in der Nähe, Rheinland ist ja nicht Ruhrpott, aber auch in der Nähe fortgesetzt wird und groß gemacht wird. Und ein wichtiges Thema, wo man auch einfach wieder merkt, in was für Branchen, Bereichen und Nischen total spannende Modelle liegen können, wo man erstmal so denkt, holt Schrott ab, ja okay, so, ja, ist ja interessant. Wenn man da mal reinguckt, sieht man, was dahinter steckt. Finde ich spannend, was ihr da schon so erreicht habt. Also danke, dass du mal einen Überblick gegeben hast.
Ja,
gibt's
super,
noch
gerne.
Was du noch loswerden magst oder was wir noch vergessen haben?
Oh, ich glaube, da kennen wir uns gut genug. Da hast du, glaube ich, alles rausgepickt. Aber ich glaube, der Hauptteil ist eigentlich tatsächlich dieses Urban Mining und deswegen auch der Brückenschlag zum Ruhrgebiet, ne, wo es also viel um dieses Thema früher ging, wird immer wichtiger und ne, wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn wir nervös werden, wenn es irgendwie Krisengebiete gibt oder wenn Rohstoffe in den ärmsten Ländern dieser Welt ausgebeutet werden, obwohl wir selber auf dem Schatz sitzen, den wir nur zu doof sind, richtig zu heben. Ja. Und wenn wir da zumindest einen kleinen Beitrag leisten, ist ja nicht so, dass das nie recycelt wird, aber diesen Longtail, den wir abdecken, das wird, glaube ich, immer wichtiger. Und da haben wir zum Glück ein ganz gutes Timing bewiesen und auch ein gutes Näschen dafür, dass das immer wichtiger wird.
Stark. Ja, gute
aber
Geschichte.
Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil wir haben uns auch hier auf einen Stockwerk tiefer, glaube ich, das letzte Mal wieder getroffen.
Ja, Weihnachtsfeier
von Rick. Weihnachtsfeier von Rick. Also,
viele Partys, die du machst, ne, Florian?
Ja, zwei. Ja, also zwei. Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Also unsere und diese hier, aber die mussten jetzt mal sein. Aber das hat mich gefreut, dass wir uns da gesehen haben und dass wir uns gleich wieder verstanden haben.
Ja, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Danke, dass du dabei warst und ich werde das weiter verfolgen, ja, was ihr so treibt.
Auf jeden Fall.
Bis bald.
Tschüss.